Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl. Nicht wenige sind bis jetzt völlig ratlos, wen sie wählen sollen. Vielleicht sind sie enttäuscht, genervt, haben kein Vertrauen mehr. Was tun? Nicht zur Wahl gehen? Ungültig wählen? Für diesen Fall sollte eine neue Option ins Wahlrecht eingeführt werden, meint Ralf-Uwe Beck.
Es könnte eine Proteststimme eingeführt werden. Also die Möglichkeit, sich qualifiziert seiner Stimme zu enthalten, wenn man komplett frustriert ist unter den Parteien, unter den Kandidatinnen und Kandidaten, niemand findet, dem man seine Stimme geben möchte. Was machen solche Menschen? Die gehen dann entweder gar nicht wählen oder sie wählen extrem, um allen anderen einen Schuss vor den Bug zu geben. Und für die wäre das Angebot einer solchen Proteststimme eines, mit dem sie tatsächlich ein Signal an alle, an die gesamte Parteienlandschaft geben könnten, ohne extrem zu wählen.
Ralf-Uwe Beck ist Bundesvorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Leben. Ich bin Ursula Voss-Henrich. Um politische Beteiligung geht es in der nächsten halben Stunde. Brauchen wir mehr direkte Demokratie, mehr Volksabstimmungen und Bürgerräte? Oder sind das nur Feigenblätter? Wir besuchen einen Kiezbürgerrat in Berlin-Charlottenburg, erfahren, wie demokratisches Handeln an einer Schule geübt wird und hören, wie unser Wahlsystem reformiert werden könnte. Schön, dass Sie dabei sind. Das Vertrauen in Politikerinnen und Politiker, in Parteien und überhaupt in die Demokratie ist gesunken. Das stellen alle Untersuchungen zu dem Thema fest. Fühlen Sie sich noch politisch vertreten? Welche Themen sind Ihnen wichtig und würden Sie sich selbst politisch engagieren? Alina Riasanova hat Passantinnen und Passanten am Alexanderplatz gefragt.
Meine Eltern saßen als politische Häftlinge im Gefängnis in der DDR und deswegen ist es mir, glaube ich, in die Wiege gelegt, dass ich den großen Anspruch an die Demokratie habe.
Susanne ist 52 und parkt gerade ihr Fahrrad vor einem der Geschäfte am Alexanderplatz. Ein knappes Jahr waren ihre Eltern inhaftiert, bevor sie in den Westen ausreisen durften. Durch die Familiengeschichte ist sie auch politisch interessiert, auch wenn sie sich selbst bei keiner Partei engagiert.
Also ich lese täglich politische Nachrichten und gehe zur Wahl und beteilige mich sozusagen an der Möglichkeit, diese Demokratie mitzugestalten.
Ob sie sich auf kommunaler oder auf Bundesebene politisch vertreten fühlt?
Ja, ich fühle mich schon vertreten, also von der einen oder anderen Partei. Natürlich läuft vieles nicht so rund, weil man das Gefühl hat, also es gibt Klimawandel und wir tun zu wenig. Und gleichzeitig, wenn Sie aber die Frage stellen, fühle ich mich vertreten? Es gibt ja Parteien, die sich engagieren gegen den Klimawandel. Und es gibt auch Parteien, die sich engagieren, dass man eine bessere Infrastruktur für Fahrräder hat, dass es mehr Bildung gibt. Also die Frage ist, bedeutet sich vertreten fühlen auch gleichzeitig, dass es besser wird? Da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich sehe schon, dass da Engagement da ist auf politischer Ebene in den Themen, die mich interessieren.
Sven, Mitte 40, ist auch am Alexanderplatz unterwegs. Er kommt aus Bayern und ist auf Dienstreise in Berlin. Ob er sich von der Politik vertreten fühlt?
Nee, tatsächlich eher ein bisschen verlassen. Ich werde zum Wählen gehen, erwarte aber keine große Änderung als solches. Es ist einfach egal, in welches Thema man reinschaut, ist schwierig und komplex. Und es bringt auch nichts, einfach nur Geld zu drucken. Und das wurde halt in der Vergangenheit auch gemacht. Und allein die Ampelregierung ist nicht schuld, was die letzten Jahre davor versprochen wurde und dergleichen. Und ich denke, es wäre wieder schön, wenn sich Deutschland auf die in Deutschland Lebenden, wer auch immer das sein mag, also alle Nationen, die hier leben, dass man da drauf schaut, ja.
Sven engagiert sich nicht politisch, da er die knappe Freizeit mit seiner Familie verbringen will. Aber wenn er Zeit hätte, wüsste er schon, welche Partei er unterstützen würde.
Die Freien Wähler finde ich gut, ja. Das wäre was, in welche Richtung ich wahrscheinlich gehen würde, ja.
Kirsten Kettelhut sitzt auf ihrem Rollator am Alexanderplatz, beobachtet Passanten und hört den Straßenmusikern zu. Sie ist Rentnerin und ist in Berlin aufgewachsen. Ihre Eltern waren in der PDS aktiv. Seit ihre Mutter verstorben ist, engagiert sich Kirsten Kettelhut als Mitglied in der Linkspartei.
Ich musste die Fahne übernehmen, sage ich mal, in DDR, bin in Köpenick geboren. Das ist eine traditionelle und gleichzeitig zweifle ich auch an der Linken. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, oh, da ist ein riesiger Schulterschluss. Das ist alles im Wanken, ja. Und es ist naiv zu denken, es sind die besseren Menschen. Diese Naivität hatte ich am Anfang, aber dem ist so nicht.
Weder auf kommunaler noch auf Bundesebene fühlt sie sich politisch vertreten. Viele Themen kommen ihr zu kurz, gerade was Bildung und Ausstattung der Schulen angeht.
Wir müssen dringend was ändern. Wenn jedes fünfte Kind arm ist, meine Söhne sind jetzt 40 und der andere wird bald 50 und sie sind in der Schule sozusagen nie auf Toilette gegangen. Und es ist heute noch so, dass die Kinder nach Hause rennen. Das kann doch nicht sein, ja? Nach Hause rennen, um auf Toilette zu gehen.
Was die Demokratie für Sie bedeutet?
Dieses große Wort Demokratie, ich kann es nicht mehr hören. Es ist aber die Grundlage. Aber im Mutterland der Demokratie haben wir jetzt diesen Clown dort, ja? Herrn Trump. Also für mich heißt, auf Nachbarn zu gucken und zu gucken, dass man miteinander was tut, was Besseres bringt. Also jeder nach seinen Kräften und nach dem anderen schauen.
Zwei junge Frauen, Denis und Selina, sind aus einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt am Main zu einer Schulung für Jugend- und Auszubildendenvertretungen nach Berlin gekommen.
Also ich bin noch in der Ausbildung, aber im letzten Jahr. Und ich wusste selbst gar nicht, was für Rechte ich habe und was ich darf und was nicht.
Denis will nun andere Azubis über ihre Rechte aufklären und engagiert sich seit 4 Monaten in der Auszubildendenvertretung in ihrem Betrieb. Genau wie Selina, die als Zugbegleiterin arbeitet. Beiden Frauen fehlen in ihrer Kleinstadt die Möglichkeiten, sich in die Politik einzubringen, da manche Parteien dort gar nicht vertreten sind. Dennoch wollen sie unbedingt wählen gehen.
Das ist das Einzige, wie man sich noch irgendwie seine Zukunft versuchen kann zu sichern, auch wenn die Auswahl auch etwas zu wünschen übrig lässt, gerade auch für junge Menschen. Weil meiner Meinung nach hat jede Partei irgendwas, wo ich nicht dahinter stehen würde.
Ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen, Klimakrise und Inflation machen ihnen große Sorgen.
Heutzutage ist es ja so, wir kriegen solche Rente, wenn wir keine Ahnung 80 sind oder so. Also wir arbeiten jetzt unser Leben ab und dann sind wir im Altenheim und dann können wir uns nicht mehr bewegen oder so. Und Gehalt, da braucht man gar nicht erst drüber sprechen. Wir verdienen so wie vor 5 Jahren und alles steigt durch Inflation.
Denis sagt, sie sei die Einzige in der Familie, die zur Wahl geht. Auch Selina wünscht sich Wahlbeteiligung von ihren Großeltern.
Was für mich auch wichtig ist, ist irgendwie meiner Familie nahezubringen, hey, ihr habt da jemand, also mich als Kind in dem Fall, in die Welt gesetzt. Und mir ist es wichtig, dass ihr auch eine gute Zukunft für mich wählt.
Denis hat türkisch-litauische Wurzeln. Sie hat mit ihrer Familie oft übers Wählengehen gesprochen. Sie zeigt auf ihrem Handy die Nachricht von ihrem Bruder, die er ihr vor der letzten Wahl geschickt hat.
Und dann hat er geschrieben, ich gehe lieber AfD wählen als irgendeine andere Scheiße. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass er sowas sagt. Und dass er nicht weiß, was für Auswirkungen das auf uns hat und auf unsere Eltern und die Familie. Und ich hoffe einfach sehr, dass der Verstand wiederkommt und dass die jungen Leute einfach nicht weiter die AfD wählen, weil sie denken, das muss sein, weil ich selber davon auch Angst habe.
Ein Stimmungsbild vom Alexanderplatz. Alina Riasanova hat sich umgehört. Ein Instrument, um Bürgerinnen und Bürger bei politischen Entscheidungen direkt einzubeziehen, sind sogenannte Bürgerräte. Da werden Menschen nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Wohngegend, Bildungsgrad etc. repräsentativ und per Losverfahren ausgewählt und aufgefordert, sich an einer Meinungsbildung zu einem bestimmten Thema zu beteiligen. Ende 2023 bis Anfang 2024 zum Beispiel tagte der erste Bürgerrat auf Bundesebene zum Thema Ernährung. Da ging es etwa um Kennzeichnung von Lebensmitteln oder um Haltungsbedingungen von Nutztieren. Die ausgelosten Mitglieder des Bürgerrats erarbeiteten einen Katalog mit Empfehlungen für den Deutschen Bundestag. So etwas gibt es auch auf Länderebene und Kommunalebene und sogar in einigen Berliner Kiezen. Funktioniert das? Werden die Vorschläge dann auch umgesetzt? Josephine Janert war in Berlin-Charlottenburg und hat nachgefragt, welche Erfahrungen der sogenannte Inselrat im Mierendorf-Kiez gemacht hat.
Die Mierendorf-Insel ist ein Viertel im Stadtteil Charlottenburg rund um die Mierendorfstraße. Insel heißt es, weil es von der Spree und 2 Kanälen umflossen wird. Schon jetzt ist das Viertel dicht bebaut. Bis 2030 kommen weitere Wohnungen hinzu, sodass dann 23.000 Menschen hier leben werden. Zu eng, finden viele. Ein Problem ist der Verkehr. Von der Stadtautobahn fahren viele Autos durch den Kiez in Richtung Innenstadt, oft mit Abkürzungen durch das Wohngebiet. Damit müssen alle klarkommen, auch ruhebedürftige Berufstätige, Familien mit Kindern und Senioren. Schon vor einigen Jahren zeigte sich an einer Bürgerversammlung, dass viele Menschen genervt sind.
Wie schaffen wir das, den Durchgangsverkehr rauszuhalten, um die Lebensqualität für alle zu erhöhen? Ne, Radfahren ist da nur ein Aspekt drin, Autofahren ist ein Aspekt drin und Kinderwagen ist ein Aspekt. Wie komme ich von A nach B?
Andrea Isermann-Kühn ist Diplom-Ingenieurin für Landschaftsbau. Sie leitet den Verein Dorfwerkstatt, der die Stadtteilarbeit organisiert. Mit ihrem Team hat sie für die Mierendorfinsel das Konzept des ehrenamtlich tätigen Bürgerrats entwickelt. Er nennt sich Inselrat und tritt jeweils für 2 Jahre zusammen. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger wirken an den Entscheidungen über ihr Viertel mit.
Es gibt immer Menschen im Stadtteil, die sind aktiv und die beteiligen sich und tun und machen. Und es gibt die anderen, die jammern immer, dass alles über sie drüber hinweg entschieden wird und sie wüssten nichts und sowieso. Und dann gibt es ganz normale Leute einfach, ja, die weder jammern noch beteiligen sich. Und es geht aber darum, nicht zu sagen, die 5%, die immer aktiv sind, bestimmen, was so ein Stadtteil ist, sondern wir wollten einen anderen Querschnitt haben.
Kommst du da rein? Ja, wenn du das hier gerade vielleicht... Dieter Spucknack, kannst du mir mal diesen Greifer geben?
Bitte? Die Räume des Vereins Dorfwerkstatt sind voll mit Büchern, Karten, Ordnern, Stiften und Material für die kreative Moderation von Diskussionsrunden. Andrea Isermann-Kühn hat Gabriele Hohenbild eingeladen, eine pensionierte Lehrerin.
Also jetzt habe ich einen Sattelschoner von der Mierendorfinsel und zwar für dich, für die Insel, unser Inselrat. Ich habe einen Inselrat-Sattelschoner bekommen, genau. Danke.
Die beiden Frauen lassen die letzten Jahre Revue passieren. Ende 2022 ließ Oliver Schroofen-Egger, Stadtrat für Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen, unter den Bewohnern der Mierendorfinsel 350 Personen auslosen. Frauen und Männer, verschiedene Altersgruppen und Menschen mit Migrationshintergrund waren anteilig vertreten. Die 350 erhielten Post vom Stadtrat mit dem Angebot, sich im Inselrat zum Thema Mobilität auszutauschen. 36 meldeten sich zurück, ein einigermaßen repräsentativer Querschnitt der Kiezbevölkerung. Gabriele Hohenbild gehörte dazu.
Das war für mich neu, dass ich ausgelost wurde, habe mir das sehr, sehr gut überlegt, weil ich auch nicht wusste, wie man sich in den 2 Jahren verpflichtet. Das war aber dann quasi alle 3 Monate eine Sitzung und das war erlebbar und man hat rechtzeitig vorher den Termin gekannt, dass man seine Zeit so planen konnte.
Jeweils an einem Sonnabend von 11 bis 15 Uhr trat der Inselrat zusammen und diskutierte. Mal alle Mitglieder gemeinsam, mal in Arbeitsgruppen. Für jede Doppelsitzung erhielten sie eine Aufwandsentschädigung von 75 Euro. Sie luden sich Stadtplanerinnen und Verkehrsexperten ein und machten Begehungen im Kiez. Sie schauten sich gefährliche Kreuzungen an, berieten über Fußgängerüberwege, Ampelphasen und Radwege. Gabriele Hohenbild.
Da habe ich im Prinzip ja auch gesammelt, dass ich nicht nur meine Meinung eben weitertrage, sondern halt die aus der Nachbarschaft, die aus dem Bekanntenkreis, Kollegenkreis oder so, dass einfach alle, die davon Kenntnis hatten, die haben dann gehört, Mobilität oder Mierendorfinsel. Und dann habe ich eben pars pro toto im Prinzip die Sachen auch mitgeteilt, die nicht nur mir wichtig sind, sondern anderen und zum Teil auch Sachen gesagt, die mir jetzt gar nicht so als Idee gekommen wären. Ja, einfach weil ich wusste, das ist anderen Personen sehr wichtig.
Zwar musste der Inselrat feststellen, dass er auf Straßen, die unter der Hoheit des Bundes stehen, keinen Einfluss nehmen kann, doch er entwickelte Ideen, um den Verkehr auf anderen Straßen zu beruhigen und Passanten und Radfahrern mehr Sicherheit zu gewähren. Statt Autos, die durch Wohnstraßen brettern, soll es mehr Bänke, Bäume und Sträucher geben. Ein Vorschlag wurde rasch umgesetzt. Er betraf eine Straße, die viele Schulkinder überqueren. Mitglieder des Inselrats regten an, auf Parkplätze kurz vor dieser Kreuzung zu verzichten. Stattdessen kann man dort jetzt sein Fahrrad anschließen. Dank dieser und anderer Maßnahmen können die Autofahrer die Kinder jetzt besser sehen. Über die anderen Vorschläge stimmte der Inselrat in geheimer Wahl ab mit 3 Nein-Stimmen. Vor wenigen Tagen gingen Handlungsempfehlungen an die Bezirksverordneten und die Verwaltung, wo sie jetzt liegen. Andrea Isermann-Kühn.
Die ist nicht verbindlich, das ist eine Empfehlung. Aber natürlich können Sie sich vorstellen, diese ganzen Bewohnerinnen sind trotzdem Einwohnerinnen und auch Wählerinnen. Ne? Und man macht nicht einen Prozess von 2 Jahren, wenn man dann sagt, es ist doch egal, was die da sagen.
Im Herbst werden die Mitglieder für den nächsten Inselrat ausgelost. Sein Thema: Wie kommen die Menschen auf der Mierendorf-Insel mit dem Klimawandel zurecht?
Josephine Janert über den Bürgerrat auf der Charlottenburger Mierendorf-Insel. Fördern Bürgerräte also die demokratische Beteiligung oder sind sie eher ein Feigenblatt ohne politischen Einfluss? Das habe ich Ralf-Uwe Beck gefragt. Er ist Bundesvorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie.
Also zunächst sind die Bürgerräte wirklich ein exzellentes Mittel, um sich die Kompetenz der Betroffenen, der Bürgerinnen und Bürger in diese Entscheidungen hineinzuholen. Man darf sich allerdings natürlich nichts vormachen. Die Bürgerräte sind unverbindliche Instrumente. Sie sind nichts anderes als ein Ratschlag an die Politik. Deshalb kämpfen wir von Mehr Demokratie aus ja darum, dass wir im Notfall dann, wenn das, was wir da ausgearbeitet haben, Ideen, Vorschläge, Kritik, wenn das nicht gehört wird, wenn das nicht mit einfließt, dass wir dann die Möglichkeit haben, per Volksbegehren einen Volksentscheid durchzusetzen. Wir haben es mittlerweile, diese direkte Demokratie, in sämtlichen 16 Bundesländern, aber wir haben sie eben nicht auf Bundesebene.
Bürgerräte und Volksbegehren als Instrumente direkter Demokratie also. Um so eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, muss Politik inhaltlich und sprachlich zugänglich sein, sagt Ralf-Uwe Beck. Also keine komplizierten Gesetzestexte, sondern verständlich formulierte politische Vorhaben, die von Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden können. Das ist eine weitere Forderung des Vereins Mehr Demokratie. Und nicht zuletzt geht es Ralf-Uwe Beck um eine Reform des Wahlrechts.
Wir sollten auf die schauen, die überhaupt nicht zu den Wahlen zugelassen sind. Das sind Menschen, die schon länger hier leben, mit Migrationshintergrund, Ausländerinnen und Ausländer. Da muss man dringend rangehen. Das Wahlalter muss runter für die Bundestagswahlen auf 16 Jahre. Und dann sollten wir auf die Stimmen schauen, die an der 5%-Hürde hängen bleiben, also die an Parteien gehen, die es eben nicht in den Bundestag schaffen. Das sind Millionen von Stimmen. Die fallen dann unter den Tisch. Das ist ein Problem. Diese Sperrklausel muss überprüft werden, ob sie wirklich noch einlöst, was uns mit ihr versprochen ist, nämlich dass Regierungsbildungen erleichtert werden. Mitunter werden durch die Sperrklausel auch Regierungsbildungen erschwert. Ich denke jetzt mal an Brandenburg, wo, wenn mehrere Parteien an der Sperrklausel sind, da ja gescheitert. Und dann hat eben in der Folge die AfD eine Sperrminorität. Das ist so ein Ergebnis dieser Sperrklausel. Deshalb sagen wir, man sollte die Sperrklausel absenken, beispielsweise auf 3%.
Von der Idee, eine Proteststimme im Wahlrecht einzuführen, haben wir zu Beginn der Sendung gehört.
Anderes Beispiel, die Briefwahl für alle einzuführen, das mal auszuprobieren. Wir haben das unter Corona-Verhältnissen in manchen Kommunen erlebt. Da wurde die Wahlbeteiligung um 15 Prozentpunkte gesteigert, also wenn man den Menschen automatisch die Briefwahlunterlagen nach Hause schickt. Das wären so Instrumente, und auf der kommunalen Ebene mal anzufangen, Erfahrungen zu machen, um das dann auf die Landes- und vielleicht irgendwann auch auf die Bundesebene zu transportieren. Das würde die Einladung an die Bürgerinnen und Bürger verstärken. Das würde ausstrahlen in die Gesellschaft. Allein diese Diskussion, die wäre schon eine Bereicherung für unsere Demokratie.
Soweit also Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie. Ein langes Vis-à-vis-Gespräch mit ihm können Sie morgen hören, um 11:15 vormittags hier im RBB 24 Inforadio. Demokratie oder demokratisches Handeln und Denken muss auch gelernt werden. Was gehört dazu, wie geht das und was bedeutet das eigentlich? Das Projekt Aula wendet sich vor allem an Schulen. Digital und ganz praktisch soll im Schulalltag demokratisches Handeln geübt werden. Hanna Fahrt hat sich das an einer Schule in Berlin-Friedrichshain angesehen und umgehört, wie das funktioniert.
Im Treppenhaus der Schule hängt ein Bildschirm. Darauf zu lesen ist eine Liste mit mehreren Punkten. Periodenprodukte auf den Toiletten, eine Handyaufladestation, die Themen im Sportunterricht selbst wählen, ein späterer Schulbeginn. Es sind Ideen der SchülerInnen, um den Schulalltag zu verbessern. Aula heißt die Plattform, die die demokratische Mitbestimmung von SchülerInnen möglich macht. Zuerst einmal ist Aula eine App auf dem Handy. Eine digitale Plattform, zu der alle SchülerInnen einer Schule Zugang haben. Auf dieser Mitbestimmungsplattform können sie dann Ideen posten oder die Ideen der anderen liken und kommentieren. Die diskutierten Themen erscheinen auf dem Bildschirm im Treppenhaus. Was könnte an meiner Schule verändert werden und wie kann ich dazu beitragen? Nachdem über die Ideen abgestimmt wurde, finden sich SchülerInnen in Arbeitsgruppen für die Umsetzung zusammen. Sean ist Schüler der 12. Klasse und begleitet das Projekt seit fast 3 Jahren als Aula-Moderator. Seine Erfahrung?
Das funktioniert, es braucht allerdings ein bisschen Engagement.
Einige Ideen sind daran gescheitert, dass sich kein Team gefunden hat, um sie auszuarbeiten. Dann wird es schwierig mit der Umsetzung. Trotzdem ist Sean froh darüber, dass vieles schon erreicht wurde.
Und im Prinzip aber alle Ideen, wo sich tatsächlich konkret drum gekümmert wurde und wo auch nicht nach der ersten kleinen Hürde aufgegeben wurde, die wurden eigentlich fast alle umgesetzt. Und von daher würde ich sagen, hat das sehr gut funktioniert, ja.
Ein positives Beispiel?
Eine Idee, die mir persönlich am Herzen liegt, auch wenn ich nicht persönlich beteiligt war, ist der Schulkiosk, weil wir lange Zeit keinen Kiosk auf dem Schulgelände hatten.
Eine Gruppe SchülerInnen setzte sich für den Kiosk ein, befasste sich mit allen Hürden der Umsetzung, mit dem Gesundheitsamt und den kooperierenden Bäckereien und eröffnete schließlich den Pausenverkauf, alles in Eigenregie. Auch Melina, die in die 7. Klasse geht, ist von dieser Art der Mitgestaltung überzeugt.
Und ich finde, das ist eine sehr coole Idee, das ist auch von Schülern geleitet und das ist auch ein sehr gutes Beispiel davon, dass wir das schon mehrmals geschafft haben.
Melina hat sich in diesem Jahr entschieden, sich als Moderatorin im Projekt zu engagieren.
Und mich interessiert die Aula-App sehr, weil sie uns hilft, unsere Ideen auch zu verwirklichen und es zeigt uns, dass wir nicht nur einfach Ideen machen können, sondern es funktioniert auch wirklich und wir treffen uns auch da und ich finde das sehr schön, dass wir auch mitbestimmen können in unserer Schule.
Die Aula-ModeratorInnen erklären Neuankömmlingen das Konzept, ermutigen zur Beteiligung und sind dafür verantwortlich, nicht ernst gemeinte oder beleidigende Kommentare auf der Plattform zu löschen. Auch Benny hat sich dazu entschieden, bei Aula mitzuwirken.
Ich fand das Thema einfach sehr interessant, die Mitbestimmung von Schülern zu fördern. Und ja, ich bin durch meinen Kumpel Sean draufgekommen. Der war schon vorher dabei und hat mich da auch noch dazu geholt.
Welche Hürden sind zu nehmen? Warum gibt es Gegenstimmen gegen eine Idee? Wofür braucht es noch eine Lösung? Gerade in den schwierigeren Prozessen lernen die Jugendlichen viel über demokratische Aushandlungsprozesse.
Ja, das ist eine ganz große Erkenntnis. Also die Hindernisse als Herausforderung und als den vielleicht entscheidenden Teil der Arbeit anzunehmen und damit umzugehen.
Justus Füsers unterrichtet Physik an der integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe und koordiniert das Aula-Projekt vor Ort.
Und Ausarbeitungsteams, die sich einer vernünftigen Idee mit einigen Likes annehmen, die das begreifen, die machen dann auch weiter und die finden dann auch die Lösung. Und so wird eben auch die Schule mitgestaltet.
Grenzen setzt den wilden Ideen, wie sie im Aula-Prozess genannt werden, nur der gesetzliche Rahmen oder Hürden in der praktischen Umsetzung. So stimmte die Schülerinnenschaft beispielsweise für Wasserspende an der Schule ab, die dann aufgrund des Denkmalschutzes nicht installiert werden konnten. Trotzdem bleibt viel Spielraum, den eigenen Schulalltag mitzugestalten, weiß Sean.
Alles, was nicht von einer viel höheren Stelle uns vorgeschrieben wird, können wir ziemlich freischnauze selbst bestimmen.
Demokratie fängt im Alltäglichen an. Diese Erfahrung hat Sean in den letzten Jahren gemacht.
Ich bin der Meinung, dass Aula ein Grund ist, warum ich recht schnell verstanden habe, wie wichtig Demokratiebildung ist und dieses Engagement auch in anderen Teilen der Schule sich so langsam breit macht und wir alle so ein bisschen versuchen, demokratischer zu werden und das nicht nur bei irgendwelchen Wahlen, sondern auch in unserem absoluten Alltag bei den alltäglichen Entscheidungsprozessen.
Melina findet es gut, dass bei Aula die Ideen von allen gehört werden.
Ja, ich finde, das ist sehr schön, weil dann hat man nicht nur die Klassensprecher, die helfen können, was zu verändern, sondern jeder kann, egal ob andere Kinder dich mögen oder nicht, du kannst immer mitbestimmen und du kannst immer mithelfen. Und ich finde, das hilft auch das Schulklima, weil es sind nicht nur die Lehrer, die was verändern können.
Das Aula-Projekt schafft ein demokratischeres Schulklima. Darin sind sich alle einig. Aber es wirkt auch über die Schule hinaus. Immer mehr der Jugendlichen engagieren sich auch in der Kommunalpolitik und haben sich in das Kinder- und Jugendparlament des Bezirks wählen lassen.
Demokratisches Handeln ist offenbar ansteckend. Hannah Fahrt über gute Erfahrungen mit der Aula-App an einer Schule in Berlin-Friedrichshain. Und mit diesem positiven Beispiel verabschiede ich mich für heute. Das war unsere Sendung Leben rund um das Thema demokratisches Handeln und politische Beteiligung, direkte Demokratie und Reform des Wahlrechts. Danke für Ihr Interesse. Hier im RBB 24 Inforadio geht es weiter mit Verkehrsmeldungen und den Nachrichten. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.